Es sind eigentlich so gesellschaftliche Fragen. Mit wem lebe ich zusammen? Wen darf ich lieben? Ist Homosexualität vom Bösen? So. Und das sind so Punkte, da muss man gleich Position beziehen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man sich selbst auch einfach mal ein, zwei Bibelstellen wirklich anschaut oder die Literatur nützt, die es da gibt.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wie umgehen mit fundamentalistischer Bibelauslegung? Im Gespräch mit Katrin Brockmöller, der Direktorin des Katholischen Bibelwerks. Das ist mit Herz und Haltung. Das ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz zu den großen Fragen und Debatten unserer Zeit. Ich bin Daniel Heinze. Schön, dass ihr dabei seid. Die Frau soll sich dem Mann untertan machen. Oder doch nicht? Immer wieder ziehen Menschen Sätze aus der Bibel heran, um Weltbilder zu begründen, die ausgrenzend und diskriminierend sind. Manchen dient die Bibel zur Begründung antisemitischer, frauen- oder demokratiefeindlicher Einstellungen. Was kann man fundamentalistischen Bibelauslegungen entgegensetzen? Wie soll man umgehen mit solch problematischen Bibelstellen, die ja unter anderem auch in den Schriftlesungen in der Liturgie vorkommen? Und wie debattiert man mit Menschen, die fundamentalistische Positionen vertreten? Antworten darauf gibt's heute hier von Dr. Katrin Brockmöller. Sie ist die Direktorin des Katholischen Bibelwerks. Und mit ihr gesprochen hat meine Kollegin Annika Schmitz. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Liebe Frau Brockmöller, herzlich willkommen bei unserer Podcast-Folge. Wie schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Frau Schmitz.
Frau Brockmöller, ich bin selber viel auf Instagram unterwegs. Sie vielleicht auch, ich weiß es nicht. Und da gibt es aktuell einen Trend, der nennt sich Tradwives, übersetzt also Traditional Wives, so die Frauen, die traditionelle Rollenbilder verkörpern. Und oftmals lesen die auch oder lehnen sie feministische Positionen ab. Also die sind daheim, passen auf die Kinder auf, das ist ja auch alles ganz, ganz wunderbar. Kochen gerne und sagen aber gleichzeitig, also Feminismus, damit können wir gar nichts anfangen. Und begründen tun die das oft mit der Bibel. Zum Beispiel mit dem Satz, die Frau soll sich dem Mann untertan machen oder unterordnen. Und man könnte ja jetzt auch ganz viele weitere Beispiele bringen, zum Beispiel was Homosexualität angeht. Meine Frage an Sie, wie sollten wir denn mit solchen Sätzen umgehen, die ja tatsächlich genauso in der Bibel stehen?
Das ist immer wieder die Frage. Ich muss erst noch ein paar Worte zu den Tradwives sagen, weil ich glaube, das sieht man sehr symptomatisch. Eine Frage, und die würde ich immer nach vorne stellen, wer hat denn was davon, wenn er wie mit der Bibel umgeht? Mhm. Gerade was jetzt diesen Instagram-Hype da mit den Tradwives betrifft, da gibt es ja auch mittlerweile große Satire dazu. Ich weiß nicht, ob Sie die mal gesehen haben.
Die habe ich auch gesehen, ja, genau.
Genau, wo die das auch lächerlich machen in gewisser Weise. Und es gibt auch mittlerweile ja soziologische Untersuchungen, und die sagen, das ist auch einfach gesteuert, hauptsächlich aus Amerika, aus gewissen fundamentalistischen Kreisen, inklusive Richtung Wahlkampf von Herrn Trump. Und zwar schon bei der ersten Wahl und auch jetzt wieder, die da nach vorne schwappen. Das kommt jetzt nach Europa. In deutscher Sprache gibt es die auch, diese Insta-Posts. Ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand entscheidet, dass sie so leben wollen. Gleichzeitig finde ich es so in sich absurd. Und das ist, finde ich, meiner Meinung nach oft bei so fundamentalistischen Positionen. Diese Frauen, die vorgeben, dass sie nichts tun, als selbst Milch zu melken und daraus quasi den Kuchen zu backen, den ihr Mann am liebsten isst, und noch zeigen, wie sie die Schokobohnen selbst rösten und die Kaffeebohnen. Also so. Und das stimmt ja alles nicht zu dem, wie sie wirklich leben, weil eigentlich posten sie total professionelle Insta-Posts und sind Influencerinnen und haben ein hohes Einkommen dadurch, dass sie eben posten, dass sie scheinbar bäuerlich nur Hof, Familie und Kinder und den Mann. Also das ist so in sich widersprüchlich, und das ist so grundsätzlich mein Eindruck bei dieser Welle. Und natürlich irgendwie die Frage, wie man mit der Bibel umgeht, wenn Sie das so zitieren, das ist aus dem 1. Timotheusbrief, ist immer die Frage, den Bibeltext nicht zu kontextualisieren. Also nicht zu gucken, wo kommt der her, und nicht zu gucken, wer sind die Adressaten, und nicht zu gucken, wer hat's geschrieben und wozu. Also den gesamten Hintergrund des Textes. Und gerade diese Frage, finde ich immer sehr interessant, irgendwie die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Und im 1. Timotheus wird es ja noch damit begründet, dass Eva der zweite Mensch ist, der erschaffen ist.
Ja,
und
genau.
Der erste Mensch ist Adam. Und das ist in gewisser Weise für jemand wie mich, die wirklich mit Bibel viel vertraut ist, eine absurde Argumentation. Und zwar absurd deswegen, weil das nicht wirklich stimmt, okay, in der Bibel, dass Eva als zweite erschaffen wurde. Es war, wenn Sie Genesis 1, wir haben ja zwei Texte, die über die Schöpfung sprechen, wenigstens zwei, aber diese berühmten, ja, ganz am Anfang der Bibel und im ersten Genesis 1, und da heißt es in Genesis 1,27, Gott schuf den Menschen und gemeint ist die Menschheit, der Plural, und zwar schuf er die Menschen, wie es in der revidierten Fassung der Einheitsübersetzung heißt, männlich und weiblich, als Abbild. So, damit haben wir quasi zweigeschlechtliche Menschheit. Wenigstens zweigeschlechtlich. Und dieser Text arbeitet immer mit Polaritäten. Also es ist hell und dunkel und es gibt trockenes Land und feuchtes Land und es gibt halt männlich und weiblich. Und diese Menschheit aus männlichen und weiblichen Menschen bekommt die Gabe der Fruchtbarkeit. Aber da gibt es nichts von Unterordnung. Männlein und Weiblein können miteinander fruchtbar sein und die Generationenfolge, und darum geht es ja, die Generationenfolge sicherstellen. Deswegen, ja, muss das funktionieren. Der zweite Text, das ist der mit der Paradieserzählung, die alle kennen, wo es dann Adam und Eva gibt und so weiter. Da ist es auch so, dass eigentlich am Anfang wird ein Mensch geschaffen. Adam, und zwar eigentlich müsste man das übersetzen, ein Erdling.
Ein Erdling?
Ein Erdling, tatsächlich, wenn man es ganz wörtlich macht. Das sind Sprachspiele, die man im Deutschen oft nicht so gut wiedergeben kann. Also Adam ist die Erde und Adama ist dann quasi, Adama ist die Erde und Adam ist sozusagen das, was aus Erde geformt ist, so wie die Erzählung da auch ist. Aus Lehm, ja, formt Gott diese erste Menschengestalt und dies hat eigentlich kein Geschlecht.
Okay.
Und dann gibt's ja so ein schönes Gottesbild, das Gott irgendwie feststellt, dass dieser einzelne Mensch einsam ist. Und dann schafft Gott die Tiere und dann werden ihm die Tiere zugeführt. Jetzt sage ich schon ihm, ist ja schon falsch, werden dieser Menschenfigur die Tiere zugeführt und der benennt sie und dann ist das ja irgendwie, aber am Schluss stellt Gott fest, ne, irgendwie die Einsamkeit ist nicht gelöst. Dann lässt Gott auf diesen Menschling, Erdling einen Schlaf fallen und teilt ihn in gewisser Weise. Also das ist die Geschichte, was oft mit Rippe übersetzt wird. Also, ja, aus dieser einen Menschheit entstehen dann zwei Menschen und die passen dann wieder genauso zusammen, wie unter anderem Mann und Frau zusammenpassen. Und da ist in diesen Texten nichts über Homosexualität oder so ausgesagt, sondern einfach die Einsamkeit ist gelöst und so wird auch die Frage gelöst, wieso ziehen sich denn Menschen so an? Ja, weil sie eigentlich eins sind. Und das ist eigentlich die Spur, in der die gesamte biblische Tradition denkt, dass die Fruchtbarkeit da ist, dass die Menschheit gesegnet ist, weil sie sich vermehren kann und dass es sie in unterschiedlichen Varianten gibt. Und innerbiblisch gibt es überhaupt keine einzige Stelle, ich glaube vielleicht maximal noch eine bei Jesus Sirach, wo das irgendwie betont wird, dass Adam zuerst geschaffen wird. Der kriegt auch den Namen Adam und Eva, das ist alles nach der Teilung. Und das gibt's erst in diesem 1. Timotheusbrief, diese Unterordnung wegen des Zweitgeschaffenen. Und es gibt viele Witze darüber quasi. Das kennen Sie vielleicht auch, als Gott Adam schuf, übte er nur.
Ja, genau.
Ist das Erste immer das Beste? Und ich glaube, das ist letztlich eine absurde. Für mich ist das einfach absurd, wenn man so denkt. Wir haben da antike Texte, die Schöpfungsgeschichten, die versuchen Antworten zu geben auf Fragen. Und natürlich versucht auch der Timotheusbrief Antworten zu geben auf Fragen. Und die Antwort im Timotheusbrief ist quasi eine andere. Die ist eigentlich, wie soll ich sagen, jetzt muss ich da nochmal weiter ausholen, ist eigentlich die Frage, wie kommen wir denn im Römischen Reich klar, ohne dass wir zu auffällig werden? Also wie organisieren wir uns?
Wie passen wir uns quasi an?
Wie passen wir uns an? Also wir sind da, das ist ja sicher kein Brief von Paulus selbst. Wir sind da nicht im ersten Jahrhundert, wir sind später, zweites Jahrhundert mindestens. Und die Frage ist da, diese ersten christlichen Gemeinschaften, die zunächst ja einfach jüdische Kolleginnen und Kollegen waren, da gibt es gerade sehr viele in der Forschung, ab wann man eigentlich von Christentum sprechen kann und wie die Familien, das jüdisch-christliche, sich eigentlich miteinander und irgendwann dann gegeneinander entwickelt hat. Und der Timotheusbrief ist für mich ein Zeugnis davon, wie diese jesuanische Bewegung, die auch in Widerspruch zu der klassischen Idee, wie man miteinander lebt im Römischen Reich, also sehr patriarchale Strukturen, die standen da eigentlich im Widerspruch und waren geprägt von einer unglaublichen Naherwartung vom Ende der Welt. Und das schafft natürlich ganz andere Perspektiven. Es sagt ja auch Paulus irgendwie, ich mache das so. Das heißt noch lange nicht, dass andere das machen sollen. Und bei den Pastoralbriefen ist es plötzlich anders. Ich bin Paulus und ich sage euch, wie ihr es zu machen habt. Und diese Parousie-Erwartung schafft die Idee, dass die normalen gesellschaftlichen Konventionen eigentlich nicht mehr gelten. Es scheint so gewesen zu sein, dass sich vor allem Frauen in den ersten Gemeinden sehr autark bewegen konnten, dass sie da viele Aufgaben übernommen haben. Das nennt man dann immer so schnell Diakone und Leitung und so. Und da haben wir sofort unsere Begriffe von Diakonen und von Leitung im Kopf und von Gemeinde und meinen irgendwie fest strukturierte Dinge, aber vermutlich einfach kleine Hausgemeinschaften, Leute, die sich versammelt haben, die haben sich da versammelt, wo die großen Häuser waren. Wer ein Haus hatte, konnte es zur Verfügung stellen. Wer keins hatte, konnte keins zur Verfügung stellen. Und man sieht das im Römerbrief im letzten Kapitel. Also ganz viele Ehepaare grüßt Paulus da, die an der am Aufbau der Gemeinschaft beteiligt sind, aber auch einzelne Frauen. Und diese Idee von unglaublicher Naherwartung führte scheinbar auch dazu, dass man oder viele Frauen gesagt haben, sie wollen nicht mehr heiraten. Das braucht man nicht. Angesichts der Naherwartung der Wiederkunft Jesu Christi haben sie das abgelehnt. Mhm. Und damit waren sie ziemlich schnell raus aus dem, was die Umwelt so gemacht hat. Und eine Gemeinschaft, die sich quasi gegen diese gesellschaftlichen Normen stellt und sie nicht mehr für relevant hält, die wird natürlich schnell beobachtet.
Das heißt, also so wie ich das jetzt schon mal verstanden habe, der Kontext ist wahnsinnig wichtig, wenn wir mit der Bibel umgehen. Natürlich machen das auch deswegen Neu- und Alttestamentler an den Fakultäten ganz, ganz besonders. Jetzt hätte ich aber trotzdem mal noch eine Frage. Es gibt ja Stellen, da würden wir vielleicht heute sagen, oder nicht alle, aber manche, das sind wirklich problematische Bibelstellen. Die kommen auch teilweise in unserer Liturgie vor, aber auch sonst begegnen sie uns vielleicht im Alltag. Kann man damit heute noch umgehen oder kann man auch sowas sagen wie weg mit manchen Stellen, die sollten wir gar nicht mehr rezipieren?
Also ich bin keine Freundin von weg.
Ja.
Ich bin eher Freundin von noch mehr.
Okay, das ist interessant, ja.
Also wenn wir mal auf die Liturgie gehen, in der klassischen Liturgie, wenn Sie sonntags jede Woche in den Gottesdienst gehen, ganz normal.
Ja.
Sie pflegen vielleicht nicht noch zusätzlich Stundenbuch. Dann lesen Sie im Lauf von 3 Jahren maximal ein Drittel biblischer Texte.
Mhm.
Vom Alten Testament bekommen Sie noch weniger. Und dazu kommt noch, dass die Auswahl, würde ich sagen, fragwürdig ist. Weil die Konzeption, das zusammenzustellen, also es gibt immer das Evangelium und dann gibt es immer aus dem Alten Testament eine Textstelle, wo man, als man die Ordnung erschaffen hat, irgendwie gedacht hat, die passt dazu. Entweder weil sie antitypisch sowas wie eine Vorahnung für diese Erzählung gibt oder weil es ein Thema ist, was man denkt, ist da auch aufgenommen. Das heißt, ganz viele sehr spannende Geschichten aus dem Alten Testament kommen überhaupt nie in die Lesung. Das heißt, wenn Sie nicht noch Privatbibelstudium betreiben oder zum Beispiel im Bibelwerk sind und immer mal in den Zeitschriften was bekommen, dann kriegen Sie es überhaupt nicht mit.
Mhm.
Und dann kommt noch dazu, dass die neutestamentliche zweite Lesung ist eine Warnlesung, die hat mit dem Evangelium gar nichts zu tun. Also die Idee ist eigentlich, man liest immer und dann gibt es noch irgendwie Feiertage und so. Man kommt eigentlich nie wirklich in den Zusammenhang des Textes.
Ja.
Und man fragt sich dann immer, was hat das mit dem Evangelium zu tun? Und
ja, genau.
Manchmal gibt es so Textabschnitte, die versteht man dann in sich, aber manchmal auch nicht. Und das ist ja wie, wenn Sie aus einem Buch oder aus einem langen Roman einfach irgendwie ein Kapitel vorlesen. Wenn Sie nicht eine Einführung bekommen, wo das steht, dann stehen Sie da einfach manchmal davor und denken sich, okay, was soll das jetzt eigentlich?
Habe ich nicht verstanden oder komisch, dass das da jetzt kommt.
Und letztlich ist es mit den Evangelien auch so. Also wir machen am Bibelwerk und auch unsere Diözesanleitungen in den einzelnen Diözesen immer mal Kurse, wo man lernt, ein ganzes Buch zu lesen. Also mal das ganze Evangelium nach Markus. Und man kriegt plötzlich ganz andere Strukturen von diesem Buch, was ja als Buch gedacht ist, als wenn man einfach so Mini-Perikope am Sonntag macht. Also den Kontext da mitzunehmen, wäre auf jeden Fall eine ganz wichtige Antwort. Und in der Liturgie, ich weiß schon, das kann man fast nicht tun, dass man noch mehr liest. Aber was man tun könnte, ist wirklich die Texte auszulegen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Oder wir haben zum Beispiel am Bibelwerk da eine Homepage laufen, Sonntagslesungen. Kann man das Stichwort einfach mal eingeben, bibelwerk.de und Sonntagslesungen. Da gibt es zu allen Lesungstexten am Sonntag immer kleine exegetische Einführungen und ein paar Hinweise. Also wenn man sich nur das mal ein Jahr lang sozusagen auf die Fahne schreibt, dann bekommt man einen Blick über die Kontexte, aus denen die biblischen Texte kommen.
Weil Sie jetzt gerade schon das Bibelwerk erwähnt haben, mir passiert das immer mal wieder, dass ich an Menschen gerate, die ja fundamentalistische Einstellungen haben und dann auch sagen, ah, du bist doch Theologin, dann lass uns mal über die Bibel diskutieren. Jetzt so als Leiterin des Bibelwerks und aus Ihrer praktischen Arbeit, haben Sie Tipps für mich, aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer? Wie geht man denn vor, wenn Menschen so anfangen, diskutieren zu wollen? Oder ja, das ist ja meistens nicht mal eine Diskussion, sondern das ist ein, ich sage Ihnen mal meine Meinung und die sollen Sie bitte auch nachvollziehen können.
Wenn jemand schon sehr gefestigt ist in seiner Meinung, dann ist es oft schwierig. Mhm. Und ich habe immer den Eindruck, wenn man eine liberale Position hat, ist man immer schwach. Weil man immer in den Dialog geht und immer bereit ist zu lernen von jemand anders. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir von Menschen, die so ganz klar wissen, was in der Bibel steht und was es bedeutet, also bei den Themen Homosexualität, Frauen in der Kirche etc., meistens geht es da ja nicht um die religiösen Themen. Das ist eine Beobachtung, die ich in letzter Zeit mache. Es geht nicht um die Frage, wie bete ich? Ja. Es geht nicht um die Frage, wo bete ich? Und es geht auch nicht um die Frage, welche Texte bete ich? Da ist man eigentlich relativ schnell einig. Man besucht die Liturgie, man geht ins Kämmerlein, man liest die Psalmen. Also da geht es gut. Aber es sind eigentlich so gesellschaftliche Fragen. Mit wem lebe ich zusammen? Mhm. Wie ist es mit der Sexualität?
Genau. Wen liebe ich und wie?
Ja. Genau, wen darf ich lieben? Ist Homosexualität vom Bösen? So. Und das sind so Punkte, da muss man gleich Position beziehen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man sich selbst auch einfach mal ein, zwei Bibelstellen wirklich anschaut oder die Literatur nutzt, die es da gibt. Also wirklich herzliche Einladung. Wir pflegen eine E-Mail-Adresse, bibelinfo@bibelwerk.de. Da kann man alle Fragen zur Bibel stellen.
Das ist ja super.
Also da können Sie uns schreiben. Also wir schaffen das nicht immer jeden Tag, aber alle zwei, drei Tage kriegen Sie auf jeden Fall die Antwort und Sie kriegen Hinweise, wo Sie was finden. Und gerade bei diesen Fragen, ich habe es vor kurzem in einem Seminar gehabt, da hat eine Dame bei mir zum Frühstück gesagt, ja, also Gott will halt Homosexualität nicht. Da ist er gesagt, ja, wie kommst denn du auf die Idee, das zu sagen? Ja, steht ja in der Bibel. Ich sagte, okay, wo steht das? Dann haben wir, okay, also Gott schuf die Menschheit als Mann und Frau. Ich sagte, ja, okay, also das hat, also erstens mal ist das ein antiker Text, der beantwortet ganz andere Fragen als die. Mhm. Da bin ich nicht bereit, damit zu gehen. Ja, irgendwie, das hat sie angehört, war okay. Dann kam sie mit Paulus und mit Sodom und Gomorra und all diesen Geschichten und auch mit Leviticus. Also das ist ein Gräuel, wenn ein Mann bei einem Mann liegt. Na, ich sagte, ja, okay, aber ganz ehrlich, vom Kontext her weiß man heute, es geht um Identität und um Nachkommenschaft in einer antiken Gemeinschaft. Die sind auf Kinder angewiesen. Hier in Deutschland brauchen wir eigentlich keine Kinder, um zu überleben. Ich kann auch meine Rente so erwirtschaften. Ich brauche die Eltern nicht zur Altersvorsorge etc. Dann hat sie aber immer gekontert mit einem Professor, der in Amerika irgendwie so geforscht hat. Mhm. Und das ist natürlich der Punkt, wo man kaum dahinter herkommt. Das muss man mal ein bisschen ausprobieren. Dann kann man sagen, okay, aber alle deutschsprachigen Professorinnen und Professoren sagen so, ist aber egal. Das heißt,
das ist im Grunde so ein bisschen wie beim Klimawandel, ne? Also 99,3% sagen, es gibt den menschengemachten Klimawandel und die 0,5%, die sagen, ist nicht so oder noch weniger, die fallen dann plötzlich ins Gewicht.
Also was ich viel mehr und viel lieber mache als diese Konfrontation, weil wenn Menschen so entschieden sind, sind sie in ihrer Gemeinschaft, die so denkt, zu Hause und die anderen sind die Bösen. Je mehr ich diskutiere, umso mehr bin ich sozusagen Beispiel derjenigen, wo sie schon weiß, dass sie nicht mit ihr gehen. Also das ist schwierig. Ich würde immer eher versuchen, Leute, die die Frage noch offen haben, sagen, wie ist denn das jetzt eigentlich? Steht das jetzt wirklich in der Bibel? Was ist mit Sodom und Gomorra? Also sehr erhellend war mal in einem Seminar, wo auch jemand sagte, ja, irgendwie, Gott hat die Homosexualität verworfen, sieht man ja an der Geschichte von Sodom. Wenn man da wirklich die Bibel aufmacht und die Geschichte liest, dann kommt raus, also was die gesamte Bevölkerung von Sodom will Lot und seine Freunde vergewaltigen. Und dann denkst du, wie, alle sind homosexuell irgendwie? Das ist ja irgendwie eigenartig. Und sehr schnell kommt man auf die Idee, dass es hier eigentlich um Demütigung und um Degradierung und Zerstörung von Menschen geht über Sexualität. Und sofort hat man, dass sexuelle Demütigungen ein Mittel in Kriegszuständen sind oder also quasi um Leute mundtot zu machen. Und sofort bekommt es eine andere Nuance. Und solche Prozesse finde ich einfach in biblischen Kursen und Seminaren sehr, sehr hilfreich, weil man dann sozusagen innen gestärkt wird, dass man das besser versteht.
Ja, gut. Und um sowas quasi zu lernen, steht das Bibelwerk zur Verfügung. Das ist wirklich eine gute Einrichtung. Und Frau Brockmöller, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Und die E-Mail-Adresse, die Sie eben genannt haben, schreiben wir auch gerne nochmal in die Shownotes für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Da können Sie sich dann drauf beziehen. Danke fürs Gespräch.
Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Ja, Annika hat es gerade schon angedeutet, in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Podcast-Folge, findet ihr den Kontakt und alle Infos über die Arbeit des katholischen Bibelwerks und natürlich auch Links und Infos zur Herder-Korrespondenz. Und wie immer freuen wir uns über eure Kommentare und Gedanken. Bitte meldet euch über Instagram oder Facebook bei uns. Und um nichts mehr zu verpassen, was wir hierbei mit Herz und Haltung so tun, abonniert uns einfach im Podcast-Player eures Vertrauens und empfehlt uns gerne weiter. Vielen Dank auch für eure 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Danke für euren andauernden Support. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Ort, Annika Schmitz und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.